Herzlich willkommen zum zweiten offiziellen Podcast der Filmjunkies. Wir haben uns heute zusammengefunden. Mein Name ist Thomas. Mit mir dabei sind
Adam,
Norman,
Hanna
und Philipp. Hallo.
Genau, alle stolze Filmjunkies, Redakteure. Und wir wollten heute eine kleine Roundup-Sendung machen. Diesmal nichts Spezielles zu einem speziellen Thema, sondern einfach so eine kleine Zusammenfassung unserer Woche, der Filmwoche im Allgemeinen. Wir haben uns das so überlegt, dass wir erstmal eine kleine Runde machen, wo jeder über einen Film sprechen kann, der ihm gerade irgendwie am Herzen liegt, den er vielleicht gerade im Kino gesehen hat oder zu Hause auf DVD, der ihn besonders beeindruckt hat. Das muss jetzt nichts Aktuelles, kann auch älter sein. Und danach machen wir einen kleinen News-Roundup mit den wichtigsten News der Woche. Genau, und wir fangen einmal an mit Hanna, die sich bereit erklärt hat, etwas zu Gatekeepers zu sagen, richtig?
Genau, ich hatte das Vergnügen, muss man ja fast sagen, per Zufall Anfang der Woche bei Arte auf The Gatekeepers gestoßen zu sein. Und da fiel mir natürlich sofort auf Gatekeepers. Herr Oscar, war da nicht irgendwas? Und ja, es war die diesjährige Oscar-Nominierung in der Kategorie Bester Dokumentarfilm. Wir sind auch schon mal über The Gatekeepers gestoßen, weil bei der Berlinale uns auch Interviews dazu angeboten wurden. Deswegen hatte man den Titel ja schon so ein bisschen im Kopf. Auf Deutsch heißt der ganze deutsche Titel heißt, wer natürlich jetzt genau in der Mediathek von Arte plus 7 diesen Film jetzt sucht, der ist noch ungefähr, ich schätze mal bis Montag, Dienstag ungefähr online zu sehen. Tötet zuerst der israelische Geheimdienst, also nicht nach Gatekeepers suchen, mit anderen Worten. Und es geht um den Inlandssicherheitsgeheimdienst, den Shin Bet. Und es ist natürlich eine politische Dokumentation, auch recht spröde, meint man. Es geht halt um die ehemaligen Chefs dieses Inlandsgeheimdienstes und was die halt erlebt haben in den Palästinensergebieten seit Ende der 60er Jahre. Wurde auch kritisch aufgenommen natürlich in Israel, sehr aktuell das Thema und natürlich auch wahnsinnig spannend, was jetzt solche Leute von Moral halten oder in dem Falle halt von nicht existierender Moral, wenn es um Terroristen geht. Man sehe die Quotes. also auf jeden Fall eine spannende Geschichte, die auch, ich glaube, der Regisseur hat irgendwie 3,5 Jahre dann gearbeitet. Sie haben auch versucht, das wirklich ein bisschen interessanter zu gestalten mit interessanten Fotoaufnahmen, mit alten Videomaterialien. Philipp fragte mich natürlich gerade, ob es irgendwie The Fog of War ähnlich ist. Und ich meinte, nein, nichts ist wie The Fog of War. Und auch leider The Gatekeepers natürlich visuell nicht wie dieses Meisterwerk The Fog of War. Von wann ist das? 2003 oder so?
Genau, 2003, glaube ich. Errol Morris Dokumentarfilm. Genau. Hat damals, glaube ich, auch den Oscar gekriegt.
Hat er? Ich weiß es gar nicht.
War nominiert auf jeden Fall Oscar nominiert, ja.
Und natürlich, Philip Glass wird auch dieses Mal schlecht ersetzt. Also ich weiß gar nicht, wer die Musik gemacht hat. Ich kann noch nicht mal sagen, ob ich Musik gehört habe. aber ich denke auf jeden Fall für Leute, die sich für das Thema interessieren, sehenswert. Und gerade wenn es auf Arte plus 7 zu sehen ist, sollte man mal reinschauen.
Gab es irgendwas, was dich speziell beeindruckt hat? Also irgendeinen Einblick, den man vielleicht sonst nicht aus den typischen Dokumentationen oder Berichten aus der Richtung kennt?
Ja, es war ganz interessant. Sie hatten so einen ganz wilden Effekt mit Fotos gemacht. Also, dass man die alten Videomaterialien auch schwarz-weiß natürlich sieht oder Filmmaterialien sieht, ist klar. Aber sie hatten dann so einen Effekt wie so einen Ranzoom-Effekt. Das war so wie damals dieses Gefühl, wo man das erste Mal dieses Zurückfahren und Ranzoomen zur selben Zeit hatte. Und so war das jetzt mit Fotos gemacht, irgendwie Ranzoomen, aber gleichzeitig das Foto irgendwie großziehen. Ich weiß gar nicht, wie man das technisch gemacht hat. Ich habe da leider keine Ahnung von. Aber es hatte gleichzeitig so einen unheimlichen spooky Look irgendwie und es war so ein bisschen so ein Highlight, ne? Denkt immer dran, 5 alte Männer, die reden, was man sonst de facto sieht. Also ich fand schon, dass es, man merkte, dass er versucht hatte, es visuell interessant zu gestalten. Es war jetzt nicht eine Aneinanderreihung von Interviews.
Ja, ist ja immer wichtig. Also das kann ja durchaus auch komplett ohne irgendwie visuelle Reize funktionieren, aber wenn es das gebraucht hat. Aber inhaltlich, was die Herren da von sich gegeben haben, irgendwie auch schockierend oder sagt man so, weiß man eigentlich, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt?
Also ich denke auch, dass natürlich diejenigen sich damit auseinandergesetzt haben. Es ist jetzt nichts super Neues, muss ich gestehen, was es da jetzt gab. Aber es war schon natürlich krass, wie bei allen solchen Organisationen, wie es halt wirklich strukturiert war damals. Ne? Wie sind sie vorgegangen? Haben sie wirklich jedes Haus analysiert und Statistik aufgenommen? Ja, haben sie. Haben sie wirklich teilweise 2000 Leute verhört nachts? Wie haben sie die Leute verhört? Ich fand persönlich halt, wie gesagt, am interessantesten das Thema der Moral. Dass man wirklich halt nicht von Moral spricht. Oder überhaupt bei Menschen nicht von Moral sprechen kann in bestimmten Zusammenhängen. Das war mir neu. Und natürlich dann auch, wenn die ersten Brustexplosionen losgehen. Also einfach sehr, sehr interessant, wie diese Männer, die wirklich in der Führungsebene der Macht waren auf israelischer Seite oder noch sind, wie sie Entscheidungen fällen oder gefällt haben. Schönes Beispiel, vielleicht zuletzt noch ganz kurz dazu. Sie wussten einmal, ich glaube 2003 war es soweit, wo fast die gesamte Führerschaft der damals, glaube ich, PLO zusammen war in einem Haus und sie überlegten halt, welche Bombe sie drauf werfen. Und sie wussten halt ganz genau, werfen sie irgendwie eine Kilobombe drauf, dann werden wahrscheinlich noch sehr viele Unschuldige drumherum sterben. Werfen sie eine halbe Kilobombe drauf, dann werden nur die ersten beiden Stockwerke zerstört werden. Oder werfen sie eine Viertelkilobombe drauf, dann wird nur das oberste Stockwerk getroffen werden. Und sie wussten nicht, wo diese Leute halt alle sind. Im Endeffekt haben sie sich für eine Viertelkilobombe entschieden, was natürlich zur Folge hatte, dass alle fliehen konnten, die sie dann nicht treffen wollten. Und dann sagte halt der eine ehemalige Shin Bet-Chef, ja, und apropos Augenzeugen wollen gehört haben, dass man halt den Scheich, wie heißt der Scheich, der im Rollstuhl saß, der auch schon gestorben ist, Yasin, glaube ich, heißt der.
Oh, nee. Man politisches Unwissen in der
Augenzeugen wollen gesehen haben, wie er weggerannt sei.
Gerannt, vor allem.
Genau, okay. Also das ist natürlich, man darf, finde ich, bei solchen Dokumentationen nicht vergessen, dass es auch manchmal witzig sein kann. Ne?
Ja, weil es sehr bizarr
sein kann. Ja. Also die unfassbar, einfach unfassbare Dinge, die da entschieden werden und weiterhin natürlich auf dieser Welt entschieden werden, auch zur Zeit jetzt. Also auf jeden Fall sehenswert.
Cool, also das war The Gatekeepers oder Töte zuerst, der israelische Geheimdienst Shin Bet, noch für ein paar Tage in der Arte-Mediathek zu sehen, ansonsten bestimmt auch bald auf DVD und Blu-ray, nehme ich an. Ein Kino-Release hat er hierzulande dann offenbar nicht bekommen. Vielleicht zu was ganz anderem jetzt, völlig entgegengesetzt. Disney hat einen neuen Film im Kino und unsere lieben Redakteure Adam und Norman dürften schon die fantastische Welt von Oz auch ein bisschen vor Kinostart sehen. Der ist aber jetzt schon im Kino, also für alle frei zugänglich, beziehungsweise nicht frei, aber für ein paar Euro. Adam hat schon ein Review geschrieben, war eigentlich relativ begeistert. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte zum Film sagen.
Ja, mein Review könnt ihr natürlich auf Filmjunkies.de in der Gänze nachlesen. Die fantastische Welt von Oz ist ein Prequel zu Der Zauberer von Oz und zeigt sozusagen die Vorgeschichte, wie der Zauberer denn nach Oz gekommen ist. Sam Raimi führt Regie, den man ja kennt aus Spider-Man. Und was ich charmant fand an dem Film, ist der Retro-Charme, den Raimi da reinbringt. Ähnlich wie bei Spider-Man, der in den 60ern gespielt hat, geht dieser Film hier sehr viel weiter zurück in die Vergangenheit und bringt diesen Charme der Jahrhundertwende.
Moment, Spider-Man hat in den 60ern gespielt?
Ja,
habe ich was verpasst?
Die Optik von der ersten Spider-Man-Trilogie ist durchaus an die Comics aus den 60ern angelehnt.
Okay.
Während der moderne Spider-Man an die Optik aus den 2000er-Comics angelehnt ist. Also man guckt sich mal J. Jonah Jameson an oder die Architektur von New York oder so. Das ist ganz klar ein Muster, was Raimi da verfolgt hat. Was hat mir denn gefallen an dem Film? der Retro-Charme, habe ich ja schon gesagt, aber auch einige Effekte. Und da muss ich vor allem nennen den finalen Showdown, der sehr opulent inszeniert wurde. Ich werde hier nicht verraten, wie genau der inszeniert wird. Aber er hat mir auf jeden Fall gefallen. Die 3D-Technik hat mir da sehr gut gefallen. Im Gegensatz zu sonstigen anderen 3D-Filmen beginnt der Film hier sehr beeindruckend schon in den ersten Minuten. Und man sieht allerhand technische Geräte, die durch die Gegend fliegen. Und man hat halt den Eindruck, dass das 3D nicht post-konvertiert wurde, sondern man direkt mit dem 3D gearbeitet hat. Der Film startet auch wie der Originalfilm mit einer Schwarz-Weiß-Optik und sogar 4:3 Format, also dass man so Balken an den Seiten hat und die manchmal durchbrochen werden. Und dann ändert er sich irgendwann mal in so eine Technicolor-Welt, wenn wir nach was kommen.
Wir haben dir die Hauptdarsteller gefallen.
Die Hauptdarsteller. James Franco ist, glaube ich, das schwächste Glied der Kette.
Wie immer.
Das war ja auch schon irgendwie bei Planet der Affen Prevolution so. Die Damen haben mir eigentlich ganz gut gefallen. Vor allem Michelle Williams als gute Fee Glenda. Der nimmt man halt auch ab, dass sie aus einem Disney-Film stammen könnte als Zaubererin. Rachel Weisz. Willst du dazu was sagen, Norm?
Nee, ich finde es interessant, dass du sagst, dass James Franco das schwächste Glied der Kette war. Er ist mit Sicherheit der schlechteste Schauspieler im Cast. Ja. Und ich bin mir bei James Franco auch nicht wirklich sicher, ob er tatsächlich ein Schauspieler ist.
Dazu muss man sagen, dass Norman das Glück hatte, James Franco oder das Vergnügen persönlich zu treffen. Und vielleicht kannst du ja da noch ein paar Worte sagen. Also ich finde es ja auch witzig, genau den Eindruck, den du da hattest. Er war da anscheinend sehr, sehr müde und auch nicht irgendwie motiviert, viel zu erzählen. Und ich habe auch, als ich den ersten Trailer gesehen habe, so die Fantastische Welt von Osten, ein ähnliches Gefühl gehabt. Ich dachte, willst du da überhaupt sein?
Ja, da muss man vielleicht fair sein. Dass James Franco träge ist, sagen immer viele Leute nach. Bin mir aber nicht sicher, ob er in dem Fall gerechtfertigt. Das war ja tatsächlich schon ein Interview-Marathon an dem Tag hinter sich gehabt. Er war einfach fertig mit der Welt. Im Film selber, ja, schwach von mir aus. Ich finde, eigentlich hat es ganz gut harmoniert mit seiner Rolle. Er hat so diesen Budenzauberer gegeben, diesen Tu-nicht-gut, der die ganze Welt hinters Licht führt. Und da passt so eine gewisse Unbeholfenheit und so ein nicht wirklich gut Schauspielern können eigentlich ganz gut rein. Zumindest in den Phasen des Films, wo er nicht der Aufrichtige sein muss, der aufrichtige und ehrliche James Franco oder Oz, sondern derjenige, der die Leute hinters Licht führt, weil da passt es einfach. Da ist sein Lächeln falsch, weil es falsch ist und da passt es falsch zu sein. Also tatsächlich ist James Franco für mich keine Fehlbesetzung in dem Film und doch wirklich nicht schwach. Es gibt andere Rollen, in denen wird er mehr herausgefordert und da hat er viel größere Probleme. In dem Film ist er dankbar unterfordert.
Ich habe erst diese Woche gelesen, wer übrigens eigentlich für die Hauptrolle vorgesehen war. Und das war Robert Downey Jr. Und da weine ich gerade ein bisschen, dass Robert Downey Jr. nicht diese Rolle gemacht hat, weil er hätte sie, glaube ich, fantastisch ausgefüllt.
Also ich finde es auch interessant, weil ich finde James Franco, ich weiß gar nicht, ob ich ihn jetzt unbedingt als schlechten Schauspieler bezeichnen würde, aber ich glaube auch, das passt eigentlich gar nicht, James Franco und Disney. Also James Franco wird immer so als der intellektuelle Schauspieler und er liest gern, weiß ich nicht, James Joyce und was, ich weiß auch gar nicht, macht er das dann wegen dem Geld?
Aber das ist doch nur Selbstzuschreibung. Also ist es nicht nur auch nur James Franco, der über sich selber sagt, dass er der intellektuelle Schauspieler ist?
Weiß ich gar nicht. Also er macht ja durchaus seine Uni-Sachen und weiß nicht, ob er promoviert hat, etc. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass... Aber wenn er, dann frage ich mich halt, warum arbeitet er dann mit Disney an diesem Projekt, was ihm offensichtlich, so wirkt es zumindest, gar nicht so viel Spaß macht und gar nicht auch so interessiert. Also das ist ein bisschen seltsam.
Ich muss ja sagen, ich freue mich sehr auf James Franco in Spring Breakers, weil da hat er ja eine nicht ganz so intellektuell wirkende Rolle. Er ist irgendwie richtig. So ein durchgeknallter Gangster-Rapper-Typ irgendwie. Ja. Und was ich so in den Trailern davon gesehen habe, hat mich ziemlich neugierig gemacht.
Ich habe ihn ja schon gesehen. Ich werde jetzt hier nicht zu viel, glaube ich, drüber sagen, weil demnächst noch unsere Kritik auf filmjunkies.de kommt. Aber da hat es dann tatsächlicherweise gepasst und irgendwie hat man auch gedacht, ja, da hat er auch irgendwie Bock drauf. Also es war halt jetzt keine super Herausforderung für ihn, das zu spielen, aber er hat es halt irgendwie ja nicht einschläfernd gemacht oder sonst irgendwas.
Zurück zu Ost nochmal. Alle Bilder und alle Trailer, also ich habe den Film selbst nicht gesehen, aber alles, was ich so an Promomaterial zu dem Film gesehen habe, hat mich ganz, ganz schwer an Tim Burtons Alice im Wunderland erinnert, was wohl auch Absicht war, den ich ziemlich furchtbar fand. Muss ich da befürchten, dass mir Ost ähnlich schlecht also gefallen wird?
Du hast auf jeden Fall schon mal damit recht, wenn du denkst, dass die Aufmachung und der Stil von Oz an Alice im Wunderland erinnern soll. Disneys erklärtes Ziel war es tatsächlich, einen ähnlich großen Publikumserfolg mit die fantastische Welt von Oz zu landen, wie man es da seinerzeit mit Alice im Wunderland gemacht hat. Also die Milliarden-Dollar-Grenze soll bestmöglich geknackt werden. Da kommt es drauf an. Ne? Wenn du Tim Burtons Alice im Wunderland nicht mochtest, dann und du mochtest den visuellen Stil nicht, der da verfolgt wurde, dann sind die Chancen meiner Einstellung nach ziemlich groß, dass du damit auch Probleme haben wirst in Oz. Weil quietschbunt geht's auch dazu. Von der Geschichte her könnte da aber einige Einwände geben. Ihr könnt, ja, vielleicht sagst du was dazu.
Ich finde halt, die fantastische Welt von Oz ist sehr viel positiver als Alice im Wunderland. Also Alice im Wunderland ist sozusagen wie ein Drogenrausch, der irgendwie Tim Burton-esque daherkommt, während die wunderbare Welt oder die fantastische Welt von Oz quasi ein sehr positiver Film ist. In vielen Stellen auch ein sehr vorhersehbarer Film. Wenn du den Originalfilm kennst, dann weißt du, worauf es hinausläuft. Dann weißt du, wie es eventuell enden wird. Und dann kennst du schon das Schicksal des Zauberers. Aber es ist natürlich auch ein bisschen, der Weg ist das Ziel in dem Film.
Cool, also die fantastische Welt von Oz, der neue Disney-Film, seit Donnerstag im Kino. Von Adam und Norm gibt es eine Empfehlung. Dann, ich denke mal, die Disney-Fans können nicht so viel mit falsch machen. Würde ich sagen, auch für Familien gut mit Kids?
Besonders für Familien.
Ja,
besonders für
Familien. Okay. Und in 3D auch? Oder kann man sie
3D ist sehr gut umgesetzt worden.
Ist auch interessant, steigert sich momentan so ein bisschen, hat man das Gefühl. Also es gibt öfter jetzt die Meinung, 3D war super, es hat nicht angefangen, aber Life of Pi hieß es schon, das hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und nicht so, dass jeder Zweite aus dem Kino kommt und sagt, was ist das für ein Quatsch? So. Das ist auch nochmal interessant, vielleicht ändert sich das in nächster Zeit oder steigt das Niveau noch weiter, das wäre interessant zu sehen. schließen wir ab mit Oz. Philipp wollte noch kurz was zu einem Comicfilm sagen.
Richtig, ich wollte noch was zu sagen zu einem Film, den es mittlerweile auf DVD und Blu-ray gibt, der nicht ins Kino kam, aber das macht ja überhaupt nichts. Und zwar geht es hier um Batman The Dark Knight, und zwar nicht Rises, sondern The Dark Knight Returns. Wem das was sagt, das ist die Adaption von einer sehr, sehr populären Graphic Novel aus den 80ern, die damals von Frank Miller, das ist auch der Autor von 300 und Sin City, damals geschrieben wurde, The Dark Knight Returns, die eigentlich so, ja, den modernen Batman eigentlich erst so geschaffen hat. Also vor The Dark Knight Returns war Batman eher so ein bunter Comicheld, der halt irgendwie mit Robin und dem Batmobil irgendwie so lustige Gegner bekämpft hat. Und The Dark Knight Returns hat eigentlich aus dem Charakter Batman so erst diesen dunklen Ritter und diese ganze Düsternis gemacht, die so wie wir Batman eigentlich heute kennen und wie wir ihn so als Pop-Ikone eben heute so in der Gesellschaft zu finden ist. Und der Film ist praktisch eine direkte Adaption von der Graphic Novel und hält sich da auch ziemlich sklavisch dran. Ist eben deswegen, damit es nicht als Einzelfilm zu lang geworden ist, in zwei Teile geteilt worden. Part 1, The Dark Knight Returns Part 1, ist schon letzten Herbst irgendwie erschienen. Und Part 2 ist jetzt eben vor kurzem rausgekommen. Und ich war sehr begeistert, muss ich sagen, von der Umsetzung, weil wer die Vorlage kennt, der weiß, das ist das sowieso allererste Sahne. Also das hat ja auch so ziemlich alle Preise gewonnen, die man so gewinnen kann im Comic-Genre, und ist wahrscheinlich sowieso eine der populärsten Graphic Novels aller Zeiten. Und die direkte Umsetzung schafft es eben auch, dass diese Qualität so rüber transportiert wird. Die Animation ist jetzt nicht unbedingt Kinoniveau.
Ist es klassische 2D-Animation?
Es ist klassische 2D-Animation, okay. Also nichts irgendwie mit CGI oder sonstigen Kram. Aber sieht meiner Meinung nach okay aus, vor allem in den Action-Sequenzen. Wie schon gesagt, man darf jetzt nicht Kinoniveau erwarten. Gesprochen wird Batman im Original von Peter Weller, den man vielleicht noch als Robocop kennt, wo er auch bald ein Remake ansteht. Und Part 1 war schon gut, aber Part 2, wer die Vorlage kennt, der weiß, dass eigentlich so in der zweiten Hälfte von The Dark Knight Returns alle Warnhämmer drin sind. Also du hast Batmans finale Konfrontation mit dem Joker, du hast Batmans epische Schlacht gegen Superman, und das ist wirklich in dem Film auch ganz, ganz grandios umgesetzt. Gerade der Kampf Batman gegen Superman ist epochal, also ich bin wirklich begeistert, und insgesamt muss ich sagen, dieses Projekt, was DC Comics irgendwie in Sachen Live-Action, da werden wir nachher nochmal drüber reden, irgendwie nicht hinkriegt, kriegen sie im Animationsbereich richtig gut hin. Und zwar, dass sie wirklich so ihre erfolgreichsten Comic-Hits jetzt mal irgendwie so zeichentrickmäßig umgesetzt haben. Da war jetzt eben die Verfilmung von Dark Knight Returns die Krönung. Und das Ergebnis ist super. Also Batman-Fans sowieso, müsst ihr sowieso gucken. Comic-Fans würde ich auch ganz dick empfehlen, wer also das ganze Zeichentrick-Ding nicht so infantil findet, der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Das ist tatsächlich auch kein Film für Kinder, wenn man optisch irgendwie vielleicht den Eindruck gewinnen könnte, das ist richtig erwachsenes Material sozusagen. Insofern Comic-Fans, Batman-Fans, ab in die Videothek oder die Blu-ray gleich direkt bestellen. Dark Knight Returns Part 2
gibt's jetzt. Wie findest du denn die Lösung, dass Conan O'Brien den Part von David Letterman übernimmt? Findest du es passend oder eher unpassend?
Moment, Conan O'Brien, also David Letterman
in dem Comic ist eine Figur in dem Comic, oder? In dem Comic gibt es eine Szene mit David Letterman, da ist eine Figur ganz klar nach David Letterman orientiert. Und in dem Film übernimmt Conan O'Brien nun die Sprachrolle.
Okay. Richtig, wobei man sagen muss, dass es nicht David Letterman ist in dem Film. Also das ist irgendwie, er heißt anders. Wobei sie tatsächlich auch Ronald Reagan aus der Comicvorlage als Präsident eingebaut haben. Und alle möglichen so popkulturelle Figuren eben in dem Film drin sind. Fand ich gut. Also es ist schade, dass nicht Kevin Conroy, der ja normalerweise in der Batman Animated Serie und in vielen Animated Filmen immer Batman gespielt hat, da diesmal nicht die Hauptrolle gesprochen hat und leider auch nicht Mark Hamill als Joker im Einsatz ist, aber insgesamt kann man mit dem Voice Cast schon zufrieden sein, und es ist einfach richtig gut geschrieben. Du hast diesen Dialog von die Dialoge von Frank Miller, die einfach im Comic-Genre ja fast ungeschlagen sind. Da waren sie schlau genug, das Ganze nicht für den Film umzuschreiben, sondern das mehr oder weniger direkt umzusetzen. Ja, und das Ergebnis ist ein richtig knallhartes, erwachsenes, trotzdem buntes, actionreiches Comic-Abenteuer geworden. Und ja, wie schon gesagt, dicke Empfehlung. Für mich vielleicht sogar, kontroverse Aussage möglicherweise, der beste Batman-Film?
Fragezeichen?
Ever?
Und damit genug von Batman. Aber ja, das Graphic Novel wollte ich mir als Nicht-Comic-Leser, muss ich zugeben, aber schon immer mal angucken. Das werde ich vielleicht vorher machen und mir dann auch mal den Film zu Gemüte führen. Wir gehen rüber zu den News und wollen so ein kleines, so einen kleinen Abriss der größeren News der Woche machen. Da machen wir eigentlich gleich mit Comics weiter. Und zwar haben wir eigentlich gleich mehrere Sachen. Wir bleiben bei DC. Und zwar gab es ja diese Woche jede Menge neue Gerüchte in Bezug auf den Justice League Film, der ja schon länger irgendwie im Gespräch, in Produktion, im Nirvana irgendwo hängt. Und zwar war erst die Aussage von einem Insider, einer anonymen Quelle, dass Christopher Nolan jetzt, weil es da eben nicht vorangeht, als so mehr oder weniger das Mastermind der DC-Warner-Schiene positioniert wird und möglicherweise auch zusammen mit Zack Snyder dann produziert, als den Justice League Film produziert. Und da gab es dann das Gerücht, dass Christian Bale sogar als Batman zurückkehren könnte. Wurde dann ein oder zwei Tage später dann direkt schon wieder dementiert. Aber die Beteiligung von Nolan und Zack Snyder soll angeblich relativ klar sein. Zwar noch nicht genau, ist noch nicht genau sicher, in welcher Form, aber nach Superman, Man of Steel, der jetzt wann genau rauskommt? Adam, kannst du mir auch
helfen? Im Sommer.
Im Sommer? Genau, exakt im Sommer. Genau, und es könnte halt sehr, sehr gut möglich sein, dass sie weiterhin für DC und Warner einspringen, sei es als Produzenten oder dann tatsächlich als Regisseur, Drehbuchautor, wir wissen es nicht genau. Gebe ich vielleicht nochmal das Wort an Adam ab, der sicherlich einer der größten oder zumindest ein größerer Comic-Fan ist als ich.
Ich finde, DC sollte mal einen Plan aufstellen, um zu sehen, was sie denn wirklich wollen in dem Comic-Bereich. Hm. Also Batman ist das Einzige, was da funktioniert. Superman versucht man jetzt schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahren auf die Spur zu bringen. Superman Returns hat nicht geklappt. Green Lantern ist kläglich gescheitert und war auch einer der schlechtesten Superheldenfilme, die es so in den letzten 10 Jahren gab.
Oh ja.
Ghost Rider war vielleicht noch schlechter, Ghost Rider 2.
Catwoman nicht vergessen.
Catwoman natürlich, ja, aber so in den letzten 5 Jahren war Green Lantern wahrscheinlich schon mit dabei. Ich fände es interessant, wenn man sich also endlich mal einen Plan macht, wie man denn fortfahren möchte mit den Superhelden. Möchte man nun tatsächlich einen World's Finest Film haben, der Superman und Batman vereint? Das ist auch ein Plan, der schon ganz lange im Raum schwirrt. Möchte man eine JLA machen? Möchte man den Erfolg oder Misserfolg von Superman, Man of Steel abwarten und danach entscheiden, wie man vorgeht? Aber irgendwie muss doch da mal ein Plan rein.
Woran hapert's?
Es fehlt, glaube ich, an jemanden wie Kevin Feige, den Marvel hat, der sozusagen den Überblick hat, der die Helden erstmal in Einzelfilmen vorstellt und dann sich ans große Ganze macht.
Ich glaube, DC hat auch ein bisschen das Problem, dass sie einfach zu lange gewartet haben. Ich glaube, die haben tatsächlich gewartet, bis Marvel mit den Avengers rauskam und haben gedacht, wir gucken mal, ob dieses ganze Marvel-Projekt, mit denen erstmal so ein paar kleine Standalone-Filme machen und die dann alle zu einem großen Team-Up-Film zusammenzubringen, ob das überhaupt funktioniert. Hat, wie wir alle wissen, funktioniert. Die Avengers hat Geld reingespielt wie Heu und dann hat wahrscheinlich DC gedacht, okay, wir müssen das auch so machen.
Aber ist das so clever jetzt, so gezwungen? Das Problem ist ja, dass sie ja, glaube ich, auch Filme hatten, so wie Green Lantern, der jetzt zum Beispiel halt gar nicht, der sich mit einem Batman The Dark Knight Rises irgendwie gar nicht vertragen würde, von den Figuren genau her, etc. Und jetzt so auf Teufel komm raus zu sagen, aber jetzt wollen wir aber auch irgendwie unsere eigenen und dann zusammen. Vielleicht könnte man ja, wie du gesagt hast, vielleicht wäre es gar nicht so dumm, das so ein bisschen zu begrenzen, ne? Auf Batman und Superman, ja, zum Beispiel. Ich glaube auch, Superman wird ja jetzt die deutlich größeren Chancen haben, Erfolg zu haben einfach.
Also ich glaube auch, dass Man of Steel durchaus Chancen hat, richtig
Geld zu machen an der Kasse. Flop, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Ich denke, die haben ihre Lektion aus Superman Returns gelernt, insofern, dass sie diesmal richtig viel Action reinpacken werden und das auch richtig promoten werden. In der Hinsicht, da sieht man schon, dass Zack Snyder als Regisseur angeheuert wurde. Die werden den Action-Charakter vorausstellen, den ja Superman Returns hinten angestellt hat und dadurch, glaube ich, auch ziemlich viele Comic-Fans enttäuscht hat oder die Zielgruppe einfach enttäuscht hat.
Nolan für euch eine gute Figur, die man voranstellt, um jetzt ein bisschen Ordnung ins DC-Chaos zu bringen?
Ich weiß gar nicht, ob Nolan so viel Lust darauf hat, ehrlich gesagt. Also der das macht doch gerne seine eigenen
Projekte. Das klang jetzt so ein bisschen verzweifelt.
Auch. Ja.
Mhm. Ach, also, dann bei Nolan, der hat das irgendwie hingehauen, der macht jetzt alles. So.
Ja.
Und ich weiß auch nicht, ob die Batman-Vorgehensweise, die Nolan halt quasi angewandt hat, für Justice League funktionieren kann. Weil ich denke zum Beispiel, dass der Batman aus den Nolan-Batman-Filmen absolut nicht vereinbar ist mit einem Justice League-Konzept. Weil da hast du, dann Green Lantern und Superman und Wonder Woman und all diese ganzen sehr fantastischen Charaktere, die sich einfach mit diesem total realistischen Ton, den ja die Dark Knight Trilogy angeschlagen hat, einfach, das geht nicht zusammen. Das ist nicht glaubwürdig und deswegen ist aber, glaube ich, die Chance, dass wir Christian Bale nochmal als Batman sehen, die geht gegen null. Mhm. Weil die einzige Möglichkeit, Batman irgendwie in Justice League-Film sich sinnvoll einzubauen, ist das Ganze nochmal auf Reboot setzen und das Ganze wieder in einer neuen, sehr viel comichafteren Welt anzusetzen.
Ja, wir sind gespannt.
Was ich inzwischen übrigens auch gar nicht mehr glaube, ist, dass das Datum 2015 in irgendeiner Art und Weise für einen JLA-Film einhaltbar ist.
Klingt
unrealistisch. Es klingt sehr unrealistisch und wenn man jetzt mal so konsequent weiterdenkt, dann wäre es entweder ein sehr gehetzter Film, der dann wahrscheinlich wieder in einem Flop ausgeht, oder ich weiß gar nicht, was die Alternative ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt innerhalb von zwei Jahren so einen großen Big-Budget-Film wie Justice League auf die Beine stellen kann. Zumal Warner Brothers auch mehrere solche 200-Millionen-Kleber hat. Wir sehen das gerade bei Jack and the Giants, der wahnsinnig gefloppt ist. Mhm. Wir haben das auch anderswo gesehen. Bei Green Lantern war es genauso. Ich meine, Disney ist nicht frei von solchen Flops, wie John Carter gezeigt hat und wie einige Animationsfilme gezeigt haben. Aber dennoch sollte man, glaube ich, erstmal einsehen, 2015 wird nichts.
Gehen wir zu einem anderen Superhelden kurz rüber. Wir haben bei Marvel, die ja dann jetzt im Mai mit Iron Man 3 quasi ihre Phase 2 des Kino-Universums, wie man es nennen will, hat das einen speziellen
Marvel Cinematic Universe.
Ja. Danke. Genau, wir haben einen neuen Trailer gehabt zu Iron Man 3. Vielleicht können wir ganz kurz irgendwie unsere Eindrücke. Es war so einer der wichtigsten Trailer, die diese Woche rauskamen.
Fand ich super. Also ich muss sagen, die ganzen Trailer, die man bisher zu Iron Man Free gesehen hat, fand ich sehr schön. Ich fand vor allem den Anfang sehr toll, weil sie gerade wieder einfach Robert Downey Jr., der dieses ganze Universum geschaffen hat und der, glaube ich, für den Erfolg der ganzen Marvel-Filme mehr verantwortlich ist als irgendjemand anderes, den so gleich so anfangen, I'm Tony Stark, I'm a billionaire, I save the world, so why can't I sleep? Dass praktisch Tony Stark auch so ein Charakter ist, der mit so Dämonen zu kämpfen hat, was in den ersten zwei Filmen immer so ein bisschen angeklangt wurde, aber wo sie, glaube ich, jetzt im dritten Teil so ein bisschen mehr draufhauen wollen, da bin ich sehr gespannt drauf. Außerdem bin ich sehr gespannt drauf auf den Mandarin. Sie wollen wohl offensichtlich von der Vorlage schon so ein bisschen weggehen, weil da ist ja der Mandarin, was ja die Erznemesis von Iron Man ist in dem Comic, so ein bisschen ja so ein Dr. Fu Manchu halt, irgendwie so ein asiatischer böser Wissenschaftler und Mastermind. Und Ben Kingsley scheint ihn aber doch so ein bisschen anders zu spielen, abgesehen davon, dass er schon mal kein Asiate ist. Hat man ja auch so ein Poster gesehen, wo irgendwie der Mandarin irgendwie so rumlungert auf so einem Sessel und so ein bisschen wirkt wie so eine Comic-Version von der Dude aus Big Lebowski mit so einer Sonnenbrille auf und irgendwie so ein bisschen so gammelig wirkt.
Sonnenbrillen sind sowieso sehr groß im Iron Man Marketing, genau. Wie wir festgestellt haben.
Und ich bin mal sehr gespannt, welchen Ton dieses Ganze anschlagen wird, also wie Ben Kingsley diese Rolle spielen wird und wie das überhaupt so mit Iron Man alles zusammengeht.
Ich bin in dem Zusammenhang auch sehr gespannt auf Shane Black, den ich sehr mochte, als Regisseur von Kiss Kiss Bang Bang, wo er ja schon sehr viel aus Robert Downey Jr. rauskitzeln konnte. Und überhaupt muss man ja auch als Regisseur das Beste aus Robert Downey Jr. machen, weil manchmal misslingt das auch, wie zum Beispiel Sherlock Holmes 2 gezeigt hat, der nicht ganz so stark war wie der erste Teil, oder der Solo ist, den Film gab es ja auch, da wurde Robert Downey Jr. ein bisschen verschwendet, aber genauso wie in Iron Man 2 auch, wo ja irgendwie was nicht gestimmt hat. Ich hoffe also, dass Shane Black einen guten Mini-Reboot oder Reset der Reihe schaffen kann, nachdem er ja in Avengers, also nachdem Iron Man in Avengers schon wieder ziemlich cool war.
Ja. Es gab in der neuen Empire einen relativ ausführlichen Bericht über Iron Man 3 und der hat abgeschlossen mit wer soll besser Tony Stark spielen als Tony Stark? Also das fand ich ganz, das bringt es so ein bisschen auf den Punkt. Also diese Serie lebt ja von ihrem Hauptdarsteller Robert Downey Jr., der irgendwie mit dieser Person so ein bisschen verschmilzt.
Kurze Anekdote noch von der Comic-Con. Ich habe ihn ja da erlebt und der ist da zum Beispiel durch die Massen reingekommen. Er hatte seinen Handschuh an. Er ist einfach eine coole Sau. Also, ich meine, ich habe auch ein bisschen einen Man-Crush auf Robert Downey Jr., wenn es so eine Person gibt.
No shame. No shame.
Er ist ein Rockstar und er hat auch kein Problem damit, das raushängen zu lassen. Womit ich noch so ein bisschen, wo ich so kleine Befürchtungen habe in Iron Man 3, ist die Action. Hat man nicht so viel Spektakuläres gesehen in den Trailern bisher.
Wird nicht sein Haus zerlegt?
Ja gut, das ist wohl so eine große Actionsequenz in der Mitte des Films, aber ich bin mal gespannt, ob sie es irgendwie mal so ein bisschen Variation mitbringen, weil man hat in den letzten beiden Iron Man Filmen im Grunde nur so gehabt, dass Iron Man quasi so quasi Variationen von sich selbst bekämpft. Ja, also irgendwelche anderen Roboter oder anderen Menschen in Iron Man-artigen Kostümen. Und so wie man das in dem gerade erschienenen Trailer jetzt auch wieder sieht, kann das sein, dass das im dritten Teil wieder genauso ist. Ich würde es mir eigentlich wünschen, dass Iron Man mal irgendwie einem anderen Art von Gegner irgendwie auf die Fresse haut, statt immer nur irgendeinem anderen Roboter. Mal schauen, ob sie da irgendwas sich ausgedacht haben oder ob es wieder Iron Man gegen die Iron Man-Variation Nummer 57 ist.
Ja, wenn wir sehen, ab Mai im Kino, ich glaube, das war jetzt auch der finale Trailer, also bis dahin müssen sich jetzt die Fans irgendwie gedulden, vielleicht kommen noch ein paar Clips vorher raus.
TV-Spots werden
noch kommen, etc. Okay, machen wir weiter mit dem zweiten großen Trailer der Woche. Es gab die ersten bewegten Bilder zu Hangover 3. Eindrücke, Erwartungen wie es angekündigt wird, großen Finale der Trilogie, dieser epischen Trilogie. No? Hangover-Fan? Kannst du dich damit identifizieren?
Ich bin besonders großer Hangover-Fan, aber ich finde die Filme okay. Der Trailer, für mich war es ja nicht einfach nur ein Teaser-Trailer, aber darüber wurde vorhin schon ausgiebig in der Redaktion gestritten.
Inwiefern? Habe ich, glaube ich, nicht mitbekommen.
Es gibt einen kleinen Disput, ab wann man Trailer als Trailer und ab wann man Trailer als Teaser-Trailer bezeichnet.
Er ist in dem Sinne ein Teaser, dass er relativ wenig von der Story
verrät. Das war auch meine Meinung.
Das war meine Argumentation. Also wenn ein Trailer 2 Minuten lang ist, dann ist es für mich auch schon lang genug für
einen Trailer. Ja, ich sag mal so, eigentlich sollten so auch Trailer aussehen. Es gibt ja nichts Schlimmeres als diese Trailer, die irgendwie in 2,5 Minuten den kompletten Film nacherzählen.
Wobei der Trailer ja nicht mal verrät, ob jetzt quasi dieses Konzept, also wir machen irgendwie eine Nacht Hard Party und können uns am nächsten Tag auf nichts mehr erinnern, ob dieses Konzept jetzt auch noch im dritten Teil nochmal beibehalten wird oder nicht. Das war eigentlich die große Frage, die ich mir gestellt habe, und die beantwortet der Trailer gar nicht.
Richtig, also ob alle großen Fragen immer im Trailer beantwortet werden sollten, da stelle ich auch nochmal ein großes Fragezeichen.
Nee, genau, also deswegen finde ich das eigentlich einen schönen Trailer.
Aber okay, abgesehen von der Bezeichnung des Clips, ich fand ihn tatsächlich unterhaltsam, habe aber auch ein bisschen das Gefühl, dass ich das Konzept, egal wie man es dreht und wendet, vielleicht erschöpft haben könnte.
Klar.
Für mich gibt's nur eine gewisse Art und Weise, wie man so ein Genre strapazieren kann, wie viel Exzess man einbauen kann, bis die ganze Sache irgendwann kippt und die Unwahrscheinlichkeiten so groß werden, dass es einfach auch hanebüchen würden, dass mir der Spaß irgendwie flöten geht. Witzig war natürlich, kurz eine Giraffe zu sehen und zu sehen, wie sie gegen eine Autobahnbrücke schlägt oder nicht zu sehen, wie sie gegen eine Autobahnbrücke schlägt. Aber mit einer Sekunde Reflexion dahinter geht der Spaß dann auch ganz schnell wieder flöten. Also ja.
So also mich hat der Trailer auch so eigentlich relativ stark angefangen. Ich fand diese, ist ja auch vielleicht noch, ich weiß nicht, ob das wichtig sein wird, wer stirbt. Also man sieht die Protagonisten am Anfang auf einer Beerdigung und hört so einen sehr hohen Gesang. Und es stellt sich dann heraus, dass dieser Gesang von der Figur von Zach Galifianakis kommt, was so einen ganz guten Gag fand zum Einstieg. Und dann wird es ja ziemlich wirr. Man sieht halt, dass irgendwie alle die üblichen Verdächtigen irgendwie dabei sind. Ken Jeong ist wieder mit am Start und so weiter.
Wobei den vierten Freund im Bunde, der quasi im ersten Teil verschollen geht, der ist ja nicht zu sehen, was mich jetzt einfach mal ganz Sherlock Holmes-like zu der Schlussfolgerung führt, dass es seine Beerdigung sein könnte, die wir da am Anfang sehen.
Ich glaube aber, man sieht in einer kurzen Szene auch ein Bild von demjenigen, der auf der Beerdigung ist. Und das war, glaube ich, nicht der Freund.
Okay.
Ein anderer.
Also was ich halt hoffe, was mir bei dem zweiten Teil so ein bisschen Bauchschmerzen gemacht hat, ist, dass man nicht versucht, also der zweite Teil war irgendwie der erste Teil mit einem Affen. Also es war so...
Der dritte wird der zweite Teil sein mit einer Giraffe.
Genau, also wenn man halt... Natürlich sind irgendwie Fortsetzungen immer ähnlich, aber ich finde es nervig, wenn man versucht, fast den Film irgendwie zu replizieren. Also man sagt, man hat irgendwie eine Szene mit einem Gorilla, dann machen wir da eine Szene mit einem kleinen Affen. Man kann ja natürlich kann man die Charaktere wiederverwenden und so weiter, aber dann so versuchen, wo ich denke, ja, aber den Film will ich jetzt nicht nochmal sehen, nur weil sie von einem anderen Hintergrund rumlaufen, ist das jetzt nichts Neues.
Ich glaube, das grundsätzliche konzeptionelle Problem bei Hangover 3 ist, dass es einfach nur eine Fortsetzung ist, die existiert, weil die ersten zwei Filme erfolgreich waren. niemand hat sich gedacht, wir müssen unbedingt noch eine dritte Story über diese Charaktere machen oder über diese, die Idee ist so gut, dass uns da noch ein Film einfällt. Die ersten zwei Teile waren finanziell sehr erfolgreich, deswegen gibt es einen dritten Teil. Und das ist der einzige Grund, warum es einen dritten Teil gibt. Und dann ist es halt die Frage, kann man das tatsächlich nochmal irgendwie mit dieser Motivation quasi mit zu einem interessanten Ergebnis
führen. Den großen Vorteil, den Hangover, glaube ich, hat es einfach, sind die Darsteller irgendwie, wer hätte gedacht, dass Bradley Cooper irgendwie mal Oscar-Nominee wird vor ein paar Jahren etc. Zach Galifianakis sich ziemlich gerne, auch seine ganzen Online-Sachen wie Between Two Ferns sind ziemlich zum Schießen. Das wäre, glaube ich, so der einzige Grund, dann mir den Film nochmal anzuschauen und dann noch irgendwie auf ein bisschen was zu hoffen. Ansonsten hoffe ich, dass sie Wort halten und das dann auch das Ende der Serie ist. Mal davon abgesehen, macht ja Todd Phillips, glaube ich, mit 21 and Over so seine zweite Reihe auf. Könnt ihr mir da aushelfen? Ich glaube, er ist ja auf jeden Fall involviert. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt auch so einen Partyfilm.
Ich weiß nicht, ob als Regisseur.
Ja. Also sprich, er hat ja irgendwie schon quasi, ist nochmal einen Schritt zurückgegangen und fängt jetzt das Gleiche wieder mit jungen Kids an. Das kann man dann auch noch 3-4 Mal machen. Also Hangover kann man, glaube ich, nach der Runde dann auch beenden.
Ich denke, das kommt ganz drauf an. Sollte jetzt The Hangover am Startwochenende 200 Millionen Dollar einspielen, dann bin ich mir ganz sicher, dass The Hangover 4 schon direkt fast-tracked in Produktion geht.
Ja. Ganz kurz, wollt ihr noch über James Bond und Sam Mendes reden oder wollen wir es dabei belassen? Norman?
Ja, dann lass uns doch über Sam Mendes reden.
Du hattest, glaube ich, die News gemacht.
Ich habe die News über die britischen Broker gemacht, die sich jetzt darüber Gedanken machen, wer wahrscheinlich den Staffelstab übernehmen wird von Sam Mendes, der für den 23. Bond-Film Skyfall die Regie geführt hat, ziemlich erfolgreichen Film damit auf die Beine gestellt hat. Und nachdem Sam Mendes gesagt hat, danke für das Angebot, liebe Leute bei Sony, aber ich werde nicht noch einen Film nachlegen, widme mich wieder meiner Theaterarbeit.
Ist jetzt ja ziemlich konsequent eigentlich.
Aber. Ziemlich konsequent. Könnte mir vorstellen, dass er sich vielleicht auch einfach nicht. Also er hat jetzt den erfolgreichsten oder zumindest oberflächlich erfolgreichsten Bond-Film aller Zeiten vorgelegt. Warum soll er sich eigentlich nochmal diesen Druck hingeben? Und ich meine, andererseits, wenn sich vielleicht für viele Leute darüber freuen, dass Sam Mendes nicht nochmal antritt, weil der war ja nicht wirklich völlig unumstritten, der Film. Ne? Gab ja solche und solche. Also das ist tatsächlich ein Film, bei dem ich auch, wenn ich ans letzte Jahr zurückdenke, vielleicht noch mit Ausnahme von The Dark Knight Rises, auch wirklich sehr große, unterschiedliche Stimmen gehört habe. Viele Leute, die gesagt haben, der Film ist so voller Unwahrscheinlichkeiten, dass ich ihn nicht genießen kann. Und andere Leute, die gesagt haben, klasse Bond-Film, endlich mal wieder.
Viele hatten Probleme mit dem Ende. Ansonsten hatte ich eher so ein, es war selten überschwänglich, aber es war so
meist wobei positiv, ich mir hier die Bemerkung nicht verkneifen kann, wer Bond und Realismus irgendwie zu vereinen sucht oder erwartet, dass ein Bond-Film realistisch ist, der hat, glaube ich, noch nicht so viele Bond-Filme gesehen. Also das war natürlich alles komplett überzogen, aber also mich persönlich als großen Bond-Fan hat es überhaupt nicht gestört. Ich fand, dass Sam Mendes, wo ich mir am Anfang auch gedacht habe, ist das eine gute Wahl, da wirklich einen richtig stylischen, cool gemachten Film abgeliefert hat und der auch mal wirklich so richtig popkulturell wieder eingeschlagen hat. Du hattest das sehr erfolgreiche Lied von Adele.
Ja, sagen ja auch viele, das beste Bond-Lied seit langem.
Richtig, also, und hat sogar einen Oscar gewonnen. Ja. Das ist auch schon Jahrzehnte her, dass der Bond-Song mal wieder einen Oscar gewonnen hat. Und ich, unter den Gesichtspunkten hätte ich es vielleicht sogar begrüßt, wenn Sam Mendes noch mal rangewagt hätte. Aber mal schauen, wen sie denn vielleicht so Interessantes als Ersatz auftun konnten. Es gab ja schon Gerüchte bezüglich eines möglichen Ersatzes, wo es mir persönlich kalt den Rücken runtergelaufen ist.
Dann gebt doch einfach mal vielleicht zum Abschluss eure Tipps ab. Also ich sag's mal schnell, die Broker rechnen damit, dass es Guy Ritchie wird. Die Wetten stehen zurzeit 5-1.
Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt, nur weil er
die Frage ist, ja. wie die Broker auf ihre Listen gekommen sind, steht sowieso im Raum, weil auf Platz 3 stand der Steven Spielberg und danach kam Ang Lee oder Quentin Tarantino sind mit in der Liste vertreten. Wen würdet ihr denn gerne sehen?
Also Tarantino hat ja schon seit Jahren immer mal wieder so ein bisschen kokettiert damit, dass er grundsätzlich Bond schon Bock drauf hätte. Ich glaube, das geht aber einfach nicht zusammen, weil Tarantino einfach zu sehr Auteur ist, um sich das in so ein Korsett reinschneiden zu lassen. Weil Bond, das ist einfach eine gigantische Maschine. Da sitzen Leute dahinter, die das schon seit Jahrzehnten verwalten und die einfach auch ihre eigene Meinung haben. Ich glaube nicht, dass ich das mit Tarantino irgendwie kombinieren lässt, aber an sich so als Gedankenspiel, ein Bond-Film von Quentin Tarantino, ich glaube, das wäre ein richtiges Ereignis.
Ich würde mal so spontan, würde mir vielleicht noch Danny Boyle einfallen. Ich weiß gar nicht.
Den Namen habe ich gerade gesucht.
Wird auch sehr gefeiert in England, zu Recht, finde ich. Und sehr kreativer und Regisseur, und der auch irgendwie in viele Richtungen schon gearbeitet hat, sei es irgendwie Zombie-Horror bis, weiß ich nicht, Slumdog Millionär, Drama etc., der die Olympischen Spiele, die Eröffnungsfeier inszeniert hat. Und ich bin schon sehr gespannt auf seinen neuen Film, Trance, oder Trance heißt er, Psycho-Thriller, sieht sehr gut aus mit James McAvoy. Und weiß gar nicht, warum der jetzt, der kam auch sogar gar nicht in der Broker-Liste vor, sehr seltsam. Also es wäre so mein erster Gedanke, weil ihr auch
ähnlich ja, hatten. Ich habe nur gerade den Namen gesehen. Ich wollte euch noch fragen, wie der Mann heißt, aber...
Könnte ich mir durchaus vorstellen, gerade weil er so anpassungsfähig irgendwie ist.
Wen ich mir auch noch sehr gut vorstellen könnte, ist Brad Bird, der ja eben auch vor kurzem bewiesen hat, dass er mit Mission Impossible 4 einen, also meiner Meinung nach, sehr, sehr unterhaltsamen, richtig großen Actionfilm drehen kann, der richtig flott ist und wo einfach das Tempo stimmt und das Timing. Und ich finde, warum das nicht auch aufs Bond-Franchise übertragen? Und insofern wäre Brad Bird tatsächlich auch ein Charakter, wenn ich sehen würde, dass er es macht, würde ich mich auch freuen.
Ja. Dann sind wir, glaube ich, am Ende für heute, unseres heutigen Roundups. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Und ihr findet uns jetzt hoffentlich bei iTunes und die darauf folgenden Folgen, Episoden des Film Junkies Podcasts auch. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.
Bye-bye.